Kritisches Denken führt zu besserem Handeln, was schlussendlich zu besseren Resultaten führen wird. Genau darum soll heute diese Podcast-Episode gehen. Und es geht heute um, wie soll ich sagen, vier mentale bzw. gedankliche Strukturen oder kritische Punkte, die man durchlaufen sollte, wenn es darum geht, sich über eine bestimmte Sache Gedanken zu machen. Und es geht heute eher um eine dieser langweiligeren Themen, die aber, wenn du sie verstehst und dir wirklich die Zeit nimmst, darüber nachzudenken, ist dieses Thema, welches wir heute, diese Themen, die wir heute besprechen, sind es eines der wichtigsten Grundlagen überhaupt, um jemals klar zu sehen, was das Thema Fitness und was das Thema Leben grundsätzlich angeht. Und wenn du dir heute die Zeit nimmst und die folgenden Punkte mit mir gemeinsam durchgehst, garantiere ich dir, wirst du am anderen Ende deutlich klüger herauskommen und wirst die Welt durch eine etwas andere, eine realistische, eine etwas der Wahrheit näheren Sicht betrachten. Und von daher kann ich dich nur einladen, mir jetzt hier zu folgen. Und ich würde sagen, wir reden nicht länger um den heißen Brei herum, sondern steigen direkt ein mit dieser sehr spannenden Podcast-Episode »Kritischer Denken, besser handeln«.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zu unserer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Body. Und das hier ist meine Podcast-Episode, um mich mal so richtig kräftig auszukotzen. Ich habe das ja schon mal in der Vergangenheit gesagt, wenn es in den Wald hineinkotzt, dann kotzt der Wald auch irgendwann hinaus. Nein, ich hatte es ja schon vor zwei Episoden gesagt und ich freue mich endlich. Also mehrere Gedanken, was das Thema angeht. Vor langer Zeit habe ich gelernt, dass man mit Menschen im Internet nicht diskutieren darf, weil entweder sind sie noch nicht bereit, sie haben noch nicht dieselben Informationen wie du und man wird sie sowieso nicht überstimmen können beziehungsweise alle Argumente in einem Kommentar unterbringen können. Von daher produzierst du den Content für die Menschen, die bereit sind. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine Diskussion immer etwas, was ich mir wünsche. Leider, besonders wenn es immer um Studienresultate geht und um ganz schwierige Themen, dann driftet es immer in eine ganz komische Richtung ab, die voll davon ist, von dem Dunning-Kruger-Effekt, von Unwissenheit, von gefährlichen Halbwahrheiten, von einer ideologischen Weltansicht und. Und besonders was diverse gesundheitliche Themen angeht, betrachten die meisten von uns die Welt noch immer durch eine Brille, die nicht der Wahrheit entspricht. Und ich sitze natürlich auf dem hohen Ross sozusagen und werfe mit Studien und Resultaten nur noch so um sich. Und ich möchte auch keineswegs die behaupten, dass ich die Wahrheit mit Löffeln gegessen hätte. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe so viele Fehler falsch gemacht und ich habe so viel Mist selbst geglaubt. Und ich weiß, dass viele Menschen noch nicht bereit sind für die Wahrheit. Nichtsdestotrotz, wenn es besonders um herkömmliche Dinge geht, die einem der gesunde Menschenverstand rät und ich diese dann in Form diverser Forschungsergebnisse groß in Frage stelle und dann springen ja manche Menschen auf die Bäume und unterstellen mir sonstige Dinge. Ich mache mich immer schon lustig darüber, dass mich sowohl die Zuckerindustrie als auch die Süßstoffindustrie, dass sie mich beide finanzieren. Shoutout an Cola, falls ihr mir Geld überweisen wollt. Schreibt mir eine DM. Nein, Spaß, würde ich niemals machen. Ich nehme keine Kooperation an, habe ich noch niemals gemacht. Und mit Coca-Cola würde ich das erst recht nicht tun, auch wenn es ganz lecker ist. Nichtsdestotrotz sehe ich immer wieder eine der vier folgenden Punkte, die einfach ein konstruktives Diskutieren unmöglich machen. Und es ist eine der vier Punkte, der immer wieder über viele Jahre hinweg vielen Menschen so sehr im Weg steht, dass sie es sich selbst verbauen, klar zu sehen und ein leichteres, erfolgreicheres, mit noch und nöchern an Resultaten geschwängertes Leben führen könnten. Das Hauptargument oder beziehungsweise der Hauptgedanke und der Hauptjunk, den ich ja immer wieder dann aufbringen möchte, ist, Wenn herkömmliches Wissen, was wir permanent sehen, was die meisten Menschen glauben, zum Thema intermittierendes Fasten, zum Thema Zucker, zum Thema Kohlenhydrate, zum Thema Aspartam, zum Thema Essen, Ernährung, Lifestyle, zum Thema Krafttraining, Sport, Gesundheit, Schlaf und Alltagsbewegung, wenn das ja alles so offensichtlich sein würde, warum verkacken wir es dann trotzdem so katastrophal, wie wir es tun als Menschheit? Warum sterben jedes Jahr noch und noch mehr Menschen an den Folgen von Übergewicht? Warum leiden so viele Menschen immer mehr an den Folgen ihrer ungewollten Gewichtszunahme? Warum kommt eine komische Diät nach der nächsten auf den Markt? Warum ist dieser Keto-Hype so riesig, dass es mittlerweile Keto schon eine softe Form der Low-Carb-Diät ist und dass man mittlerweile Carnivore machen muss, wenn man wirklich Fett verlieren will und sich und gesund ernähren will und. Und dass wir im Grunde immer komischer abdriften und dass alles immer abstruser und komischer wird. Und ohne jetzt gleich zu emotional zu werden, möchte ich dir heute 4 mentale Gedankenmodelle mit an die Hand geben, die ich mir selber über Jahre schmerzhaft anereignen musste. Und ich musste quasi viele Tode meines Egos in Kauf, den schmerzhafte Tode meines Egos in Kauf nehmen und mir bitterlich eingestehen, dass ich nichts weiß, dass ich keine Ahnung vom Tuten und Blasen habe und dass ich über das Thema Gesundheit, Fitness, Ernährung einen Scheißdreck weiß. Aber erst wenn man diese Haltung erst annimmt, kann man überhaupt erst in der Lage sein, dazuzulernen. Und ich möchte dir heute diese 4 Punkte mit an die Hand geben, denn in letzter Zeit, das habe ich auch schon vor 2 Podcast-Episoden gesagt, produzieren wir verdammt viel geilen, heißen Content auf Instagram zum Beispiel. Und ich präsentiere Studienergebnisse und challenge sozusagen herkömmliche Glaubenssätze. Und je nachdem, was du sagst, kriecht irgendwer aus seinem Stein hervor und wirft dir einen dieser 4 Punkte komplett um die Ohren und rebelliert und wollen mich dann natürlich immer als Scharlatan abtun. Aber dass ich ein Scharlatan bin, das haben wir ja schon vor 3 Jahren im Grunde geklärt, dass ich der Schlimmste von allen bin. Der Schlimmste von allen, der, glaube ich, weltweit für die meisten erfolgreichen Transformationen verantwortlich ist. Das schreibe ich mir groß auf die Fahne. Aber ich bin der Schlimmste von allen. Aber ich kann auch nicht alles sein. Okay, also das Folgende ist wirklich wichtig und es wird dein Leben besser und einfacher machen und das ist ja auch eine der Hauptintentionen meiner Arbeit, dein Leben nicht nur erfolgreicher bzw. dein Fitnessleben nicht nur erfolgreicher mit besseren Resultaten zu gestalten, sondern es vor allem einfacher zu gestalten, dass wir eben nicht mehr so viele Knoten im Denken haben, dass wir nicht mehr so viele Knoten im Magen haben, weil wir uns schlecht fühlen, weil wir ein schlechtes Gewissen haben, weil wir dies oder jenes gemacht haben, weil wir glauben, weil wir jetzt mal gefrühstückt haben, dann sind wir schon bald tot und überhaupt und sowieso. Also verstehe mich richtig, wir werden sowieso bald alle sterben und deswegen sollten wir uns ein bisschen zusammenreißen und unser Leben ein bisschen ernst nehmen, aber auch nicht über alles nicht überernst nehmen und alles nicht auf die Goldwaage legen, ja? Vor allem, weil, wenn wir halt über bestimmte Dinge sprechen, die einfach nicht wahr sind und wir uns zu unnötig ein zu Tode wichsen, ja? Hatten wir auch in der Vergangenheit oft schon drüber gesprochen, diese mentale Masturbation, die absolut nicht zielführend ist, sondern eher absolut destruktiv ist und man am Ende gedanklich völlig am Boden liegt und die Resultate sowieso nie kommen und ausbleiben. Also, so, bevor ich jetzt weiter um den heißen Brei drumherum rede, darum geht's heute und ich habe 4 Punkte mitgebracht und wir steigen ganz oben ein. Das ist ein Klassiker, der jetzt auch nicht mehr ganz neu ist, aber ich muss es nach wie vor ansprechen. Es ist der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. 2 schwierige Wörter, ich gebe es zu. Als ich das erste Mal von Korrelation und Kausalität gehört habe, wollte ich es nicht wahrhaben. Ich habe gesagt, ich will damit nichts zu tun haben, das stimmt alles nicht, ich weiß es besser. Low Carb und intermittierendes Fasten ist der Shit und der einzig wahre Weg, um langfristig schlank zu bleiben. Habe ich alles geglaubt, habe ich alles gemacht. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität? Korrelation beschreibt eine Begleiterscheinung. Etwas, wenn ein Ereignis oder eine Ursache auftritt, bringt das häufig Begleiterscheinungen mit sich. Während die Kausalität der wahre Ursprung ist, also wenn A, dann B, das ist die kausale Kette, der wirkliche Ursprung. Ganz einfaches Beispiel, in meinen Büchern zum Beispiel, in dem vegetarischen, veganen Kochbuch beschreibe ich das, aber auch vor allem in meinem neuesten Buch, der Fettverlustfibel, gebe ich hier mehrere Beispiele von sehr einfach bis hochkomplex. Ganz einfaches Beispiel, um den Unterschied erstmal zu greifen zwischen Korrelation und Kausalität. Die These lautet, Menschen, die ins McFit gehen, nach einer gewissen Zeit, nach mehreren Monaten, sind stärker, muskulöser und definierter. Sprich, McFit ist der wahre Weg, um fitter und stärker und athletischer zu werden. So, ist jetzt eine Aussage, die jetzt erstmal gut erscheint. Du sagst, ja, stimmt, alle oder der aller Großteil der Menschen, die irgendwie mehrmals die Woche sich in ein McFit-Studio, McFit-Fitness-Studio verlieren, sind irgendwann fitter, stärker und schlanker. Ist jetzt McFit dafür verantwortlich? Nein, McFit ist die Begleiterscheinung. Es ist das Krafttraining selbst und das Anwenden der progressiven Überladung im Training selbst, welches dafür verantwortlich ist. Die Begleiterscheinung ist nur, dass McFit einer der vielen Stätten ist, wo diese Kausalität auftritt. Das kann selbstverständlich ganz genauso im FitX passieren, das kann zu Hause im Keller so passieren oder aber auch im Park mit Calisthenics-Training. Diese Beispiele sind wahrscheinlich eher weniger vertreten prozentual, wobei vielleicht Home-Training und Fitness-Studio-Training gleich auf sind, aber von allein was die Mitglieder, glaube ich, angeht, die Mitgliedsanzahl der Menschen in Deutschland, die ins Fitnessstudio gehen, müsste McFit ganz vorne mit dabei sein. Dann kommt, glaube ich, sowas wie FitX und dann irgendwann vielleicht, ich weiß nicht, was ich noch, CrunchFit, FitOne, CleverFit, solche ganzen Sachen. Ne? Also alles Fitnessstudio-Ketten. So, ganz einfaches Beispiel für Korrelation und Kausalität. Das ist aber ein Ding, was man sich immer wieder vor Augen halten muss. Es gibt dieses Ding Korrelation, Kausalität. Low-Carb-Diäten, jetzt wird es schon ein bisschen komplexer. Warum funktionieren Low-Carb-Diäten? Weil Kohlenhydrate dick machen oder weil Low-Carb-Diäten über verschiedenste Mechanismen ein Kaloriendefizit erzeugen? Richtig, ist das Zweitere. Es ist der kausale Ursprung für jeglichen Fettverlust, ist das Kaloriendefizit. Die Korrelation, also die Begleiterscheinung, ist eine jeweilige Diät oder Ernährungsumstellung, die ein Mensch umsetzt. Wenn jetzt also Gabi aus der Arbeit sagt, ich habe mit Keto 5 Kilo abgenommen, dann ist das erstmal ein großer Erfolg und wunderbar. Wenn jetzt aber Gabi sagt, Keto ist die einzige Form und die beste Form, Fett zu verlieren, dann begeht Gabi den Fehler und verwechselt Korrelation und Kausalität. Denn der kausale Ursprung für jeglichen Fettverlust ist das Kaloriendefizit, nicht die ketogene Ernährung. Die ketogene Ernährung und die Umstellung gewisser Lebensmittel, die Gabi jetzt in diesem Beispiel isst, führt zu einem Kaloriendefizit. Zum Beispiel, weil abends nicht mehr so viel gesnackt wird, weil vielleicht bestimmte Süßigkeiten nicht mehr gegessen werden und. Also bestimmte Dinge fallen einfach weg und das begünstigt die niedrigere Kalorienzufuhr, was schlussendlich zu einem Kaloriendefizit führt, beziehungsweise das Abhandensein eines massiven Kalorienüberschusses und somit kommt die Gewichtszunahme zum Stehen und im besten Falle beginnt sogar auch die Gewichtsabnahme. Das geht jetzt weiter und weiter und weiter. Zum Beispiel, intermittierendes Fasten ist gesünder. Oder Menschen, die intermittierendes Fasten machen, sind gesünder. Darüber haben wir der Vergangenheit auch schon gesprochen. Stichwort Autophagie, weniger Essen, niedriger Körperfettanteil, höhere Autophagie, Krafttraining, Autophagie. Ne? Korrelation, Kausalität, haben wir schon darüber gesprochen. Möchte jetzt alles nicht nochmal zermalmen. Ist eine vorherige Podcast-Episode, die sich nur mit dieser Thematik beschäftigt, intermittierendes Fasten. Die müsste ungefähr lauten, weniger Essen, länger Leben, Fragezeichen. Ungefähr vor einem halben Jahr haben wir die aufgenommen oder 4-5 Monaten. Das geht hoch bis zur höchsten Frage. Ist Fleisch ungesund und erhöht der Fleischkonsum das Krebsrisiko? Auch darüber haben wir gesprochen. Das ist eine sehr große, ausführliche Podcast-Episode, die in meinen Augen sehr gut geworden ist und die sehr wichtig ist und die auch hier entlarvt, wie tief diese Problematik zwischen Korrelation und Kausalität geht. Also wann immer du etwas siehst, wann immer etwas passiert, erster Filter, den du auflegen solltest, ist die Frage, handelt es sich hier um eine Korrelation oder um eine Kausalität? Ganz vorsichtig mit diesen Aussagen. Denn wir wissen, dass wir nichts wissen. Jetzt kommt Punkt Nummer 2. Der Grad der Evidenz. Evidenz, darüber haben wir komischerweise noch nie gesprochen, obwohl wir so, ich habe es immer wieder angesprochen, aber wir reden so viel über Studien. Ich sage so oft, das hat diese systematische Auswertung bewiesen, das hat diese Meta-Analyse gezeigt und. Es gibt einen Grad der Evidenz und Evidenz ist quasi was ist denn ein schönes Wort dafür? Die Evidenz beschreibt quasi, wie nah wir uns an der Wahrheit befinden. Und der höchste Evidenzgrad ist quasi, was wir Menschen als Kollektiv gemeinsam herausgefunden haben, wo wir zu dem Konsens gekommen sind, ja, das muss wirklich so sein. Und das haben sehr viele Menschen gemeinsam herausgefunden, dass das wirklich so sein muss. Und es gibt ja eine ganz klare Hierarchie, also zwischen, das ist eine vertrauensvolle Quelle, diese Aussage oder diese These ist sehr vertrauensvoll, weil sie durch eine Meta-Analyse belegt wurde, oder aber wir haben einen sehr niedrigen Grad der Evidenz. Je nachdem, wo man sich welche Quellen anschaut, kannst du einfach mal gerne auf Google gehen und Evidenzgrad eingeben. Da findest du dann schöne Pyramiden und ich habe jetzt hier eine offen, die fängt ganz unten mit Leitartikeln und Expertengutachten an. Also das sind, ich glaube, da falle ja fast ich in diese Kategorie rein, Expertengutachten, also eine Expertenmeinung. Und das ist, glaube ich, schon einer der wichtigsten Punkte, die man erkennen soll, dass selbst wenn man ein Experte ist, wenn man etwas sagt, also wenn ich sage, meine Meinung ist dieses oder jenes, dann ist das ein, also von der Evidenz, vom Evidenzgrad her, ganz, ganz niedrig. Das ist unter anderem auch der Grund, vielleicht hörst du manchmal, vielleicht verhörst du dich manchmal ein bisschen, aber vor allem, wenn du zum Beispiel die Fettverlustfibel liest und auch wenn du aufmerksam alle Podcast-Episoden hörst, sollte dir hoffentlich auffallen, dass ich nie sage, dass, oder dass ich immer dann besonders kennzeichne, dass dieses oder jenes meine persönliche Meinung ist und dass ich mich dann aber ganz klar irren kann und ich eigentlich immer versuche, bestimmte Studien in den Vordergrund zu stellen, wenn es sogar geht, mit Meta-Analysen zu arbeiten und im Grunde diese Ergebnisse repräsentiere, also sage, diese Meta-Analyse hat das rausgefunden und ich nicht sage, meine Meinung ist, weil das sind zwei ganz, ganz, ganz von Evidenz ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Was jetzt auf keiner dieser Evidenzpyramiden zu finden ist, ist ein Facebook- oder Instagram-Kommentar von jemand, der sich damit nicht beschäftigt, der nie eine Studie gelesen hat oder sich weigert, Studien zu lesen. Das ist keine Aussage. Wenn jetzt Hans Meyer unter meinem Beitrag schreibt, da kommen wir gleich zu reden, Zucker macht doch dick, ist doch offensichtlicherweise, dann hat das keinen Beweis. Dann ist das, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es hat einfach keine Aussagekraft. Es hat eigentlich nicht mal eine Aussagekraft, wenn ich sage, ich, Sead Roscher, glaube, dass dass Zucker weder dick noch krank macht. Das hat kein Grad an Aussagekraft. Also die persönliche Meinung zählt nicht, weil jeder sich irren kann und niemand von uns weiß, wie sehr er sich wirklich irrt. Ganz wichtig. Also, aber wir gehen mal von ganz niedrig bis ganz hoch. Unten fängt das also an mit Leitartikeln und Expertengutachten. Dann geht es über Fallserie und Fallberichte. Die nächste Stufe ist Fallkontrollstudien und Kohortstudien. Und das sind immer noch, also das sind einzelne Studien und Kohortenstudien, das sind immer noch Studien, die sind sehr unaussagekräftig. Dann geht es langsam über randomisierte, kontrollierte Prüfungen, zum Beispiel Double-Blind-Studien. Das ist zum Beispiel, also eine Double-Blind-Studie ist, wenn weder die Probanden noch die Forscher wissen, was überhaupt Phase ist. Also wir haben zwei verschiedene Szenarien, zum Beispiel wir hatten vor kurzem über Kreatin gesprochen und die Athletin, oder also die Probanden, in dem Fall Athleten, kriegen Kreatin verabreicht von den Forschern. Und dann wissen wieder die Forscher, in welcher Substanz Kreatin enthalten ist und die Athleten wissen auch nicht, wo was drin ist. Also Double Randomized Controlled Studies, Double Blind Studies. Also hier weiß niemand, was Phase ist, sondern nur irgendjemand, der den Forschern das gegeben hat, der weiß, was wo drin ist und dann, aber jeder ist maximal verwirrt und niemand kann den anderen bescheißen oder durch unterbewusste Signale geben, ja Bruder, bei dir haben wir Steroide reingemacht, du wirst stärker werden. Ich meine natürlich Kreatin, jetzt gib mal ein bisschen Gas. Sondern jeder glaubt, dass er das irgendwie bekommen hat und versucht sich natürlich ins Zeug zu legen. Und dann haben wir ganz oben Meta-Analysen. Meta-Analysen, und also systematische Auswertung und Meta-Analysen bilden den höchsten Grad der Evidenz. Jetzt gibt es natürlich viele Studien und eines der Argumente, die ich im Grunde nachvollziehen kann, die aber trotzdem ein trauriges Weltbild offenbaren, ist es, dass Studien gefälscht werden. Und diese Menschen oder dieser Glaubenssatz, wie soll ich sagen, diese Menschen haben keine Ahnung, wie wissenschaftliches Arbeiten tatsächlich funktioniert. Selbstverständlich gibt es überall schwarze Schafe. Und es gibt Studien, die sind sehr schlecht durchgeführt. Es gibt Studien, die sind finanziert und die wollen ein bestimmtes Outcome erreichen. Und dann wird auch dort getrickst und gelogen, bis die Balken sich biegen. Das mag ich überhaupt nicht bezweifeln. Das sind dann aber einzelne Studien, einzelne Fallkontrollstudien, die so oder so einen niedrigen Grad der Evidenz haben. bei systematischen Auswertungen, also bei systematischen Auswertungen, kommen jetzt 10 Forscher her, die sagen, hey, weißt du was, ich möchte jetzt rausfinden, ob Kreatin wirklich so gut ist. Ich möchte jetzt rausfinden, ob Zucker isoliert wirklich ungesund ist. So, wir gehen jetzt PubMed durch, wir gehen jetzt die ganze wissenschaftliche Literatur durch und jetzt haben wir hier 50 Studien gefunden. Mhm. Okay, von diesen 50 Studien gucken wir uns jetzt als erstes an, wer hat diese Studien finanziert und einen Auftrag gegeben? Wer hat die Studien durchgeführt? Wie ist das Studiendesign und wie ist das Outcome? Dann fällt dieser oberen Instanz der neuen Forscher, die diese systematische Auswertung durchführen wollen, auf, wo Fehler durchgeführt wurden, beziehungsweise wo es Interessenskonflikte eventuell geben könnte zwischen der Anstalt, der die Studie finanziert hat, und dem Outcome. Gibt es hier einen Interessenkonflikt oder kommen diese Forscher, die systematische Auswertung durchführen, zu dem Resultat, dass die Forscher, die jeweilige Studie durchgeführt haben, dass es hier kein Gut oder Schlecht für die gibt, sondern reine Objektivität der Haupttreiber und der Motivator dieser Studie gewesen ist. Wenn hier also Interessenkonflikte bestehen oder eine Studie sehr schlecht durchgeführt wurde, sehr schlecht ausgeführt wurde, werden die aussortiert. Die werden sagen, die gucken wir uns nicht an, weil das ist scheiße. Damit brauchen wir nicht arbeiten, weil wir haben hier möglicherweise, oder hier besteht die Gefahr, dass wir unwahren Mist mit in unseren Topf reinrühren. Dann werden quasi aus diesen 50 werden vielleicht 38 aussortiert. Dann bleiben 12 übrig und sagen, ah, okay, die hat das rausgefunden, die hat das rausgefunden, und dann wird eine Tendenz entwickelt, beziehungsweise eine Tendenz herausgefunden. Zum Beispiel 10 Studien bewegen sich in die eine Richtung, 2 Studien haben ein anderes Resultat beobachten oder feststellen können. Woran liegt das? Aha, alles klar. Okay, die Tendenz geht in diese Richtung. Das ist auch ganz komisch. Das muss ich auch erst über Jahre lang verstehen, dass sich Forscher nie festlegen. Also du wirst in ganz, 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 ganz wenigen Studien eine definitive Aussage finden und sagen, das ist so. Meistens sagen Forscher, wir haben das und das herausgefunden, aber wir müssen noch mehr in die Richtung forschen. Das ist so der typische Schlusskonsens jeglicher Studie, die gut ist, und auch jeder Auswertung, die gut ist. Natürlich hat man unterschiedliche Richtungen. Und ja, auch die Aussage gilt durchaus, es gibt eine Studie, die alles beweist. Das stimmt. Aber es gibt keine Meta-Analyse, die alles beweist. Es gibt keine systematische Auswertung, die alles beweist. Es gibt einzelne Fallkontrollstudien, die sowieso einen niedrigen Evidenzgrad haben, die alles beweisen können. Das fällt aber weg, je höher wir uns auf der Evidenzgradpyramide bewegen, und in systematischen Auswertungen und Meta-Analysen ist das nicht mehr vorhanden. Wenn man sich genau darüber Gedanken macht, eine Meta-Analyse ist so nah an der Wahrheit, dass es unbezahlbar ist, an dieses Wissen ranzukommen. Sagen, wenn eine neue Meta-Analyse zu irgendeinem Thema rauskommt, dann ist das für Leute, die das richtig werten können, wie Gold finden. So, wow, krass. Wir sind klüger geworden. Wir haben hier einen Durchbruch erzielt. Jetzt, so sind wir anscheinend nah an der Wahrheit dran. Das ist genial. Eine Meta-Analyse ist wirklich extrem gut. Was ist eine Meta-Analyse? Eine Meta-Analyse ist quasi eine systematische Auswertung auf Steroiden. Da kommt dann nochmal eine dritte Partei on top, die guckt sich all die systematischen Auswertungen an und sortiert nochmal aus. Das sind also Menschen, die haben mit der ursprünglichen Studie schon lange rein gar nichts mehr zu tun. Deshalb ist es so unfassbar wertvoll für uns, mit Meta-Analysen und systematischen Auswertungen zu arbeiten. Und ja, es gibt durchaus Konflikte, also ne, Tendenzen. Am Ende ist aber natürlich die Frage, welche Tendenz ist deutlich stärker? Welche Tendenz setzt sich durch? Und das finden wir in systematischen Auswertungen und in Meta-Analysen heraus. Eins der größten Punkte, wo wir jetzt hier schon dabei sind, zu sagen, dass ein Expertengutachten oder eine Expertenmeinung der niedrigste Grad der Evidenz ist, dieses Phänomen beschreibt der Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt im Grunde das Verhältnis aus Selbstbewusstsein über eine Thematik und wie viel wir über eine Thematik bereits wissen. Und je weniger wir über eine Thematik wissen, desto höher ist das, also die Confidence, das Selbstbewusstsein über diese Thematik. Das ist traurig. Also die Leute, die sich hinstellen, sagen, ich bin der Überexperte, sind auf gut Deutsch die dümmsten Menschen, die am wenigsten zu dieser Thematik verstanden haben. Genau das beschreibt der Dunning-Kruger-Effekt. Und je mehr man weiß, Je mehr man gelesen hat, je mehr man über Korrelation und Kausalität erfährt, je mehr man über den Evidenzgrad sich Gedanken macht, desto mehr sollte einem hoffentlich irgendwann auffallen, scheiße, ich weiß gar nichts. Das ist mir das allererste Mal im Jahr 2018 passiert, als ich das Elite-Training-Workbook geschrieben habe und all diese Studien zusammengefasst habe und ich mittendrin aufgehört habe zu schreiben und gesagt habe, ich weiß nichts. Ich habe über Muskelaufbau keine Ahnung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon sehr viel Ahnung. Ich hatte schon sehr viel Durchsicht. Aber diese Last aus all den Dingen, die ich nicht weiß und die ich auf einmal sah, was ich alles nicht weiß, wog so schwer, dass mein Selbstbewusstsein über diese Thematik so arg im Keller gewesen ist, dass ich damals zu Christian, also meinem besten Freund und Geschäftspartner, gesagt habe, ich kann dieses Buch nicht weiterschreiben, ich verstehe es nicht, ich brauche viel mehr Zeit zum Recherchieren, es geht nicht, Muskelaufbau ist faktisch unmöglich, das war damals meine Aussage, weiß ich noch ganz genau, es ist nicht möglich, Muskulatur aufzubauen, es geht nicht, weil es auf einmal alles so unfassbar kompliziert war. Aber wenn man niemals diesen Brainfuck-Moment gehabt hat, dann wird man niemals gut sein, dann wird man niemals sehen, was man alles nicht weiß, um sich dann auch hinten raus zu spezialisieren. Niemand weiß alles, niemand kann alles wissen. Deswegen gibt es dann so viele Untergrade und Unterspezialisierungen und auch ich weiß, um Gottes Willen, ich weiß nicht mehr viel. Ich weiß einiges, ja, ich weiß einiges zum Thema Ernährung, Fettverlust und all diese ganzen Geschichten. Aber darüber hinaus, so, Medikamente ist nicht mein Thema. Wir haben Simon, den kommen wir halt auch gleich darauf zu sprechen, Ökotrophologie. Supplemente ist genau sein Expertenthema. Da gibt es niemanden, der das in meinen Augen so gut weiß wie er. Und ich muss das auch nicht alles wissen. Du musst es auch nicht alles wissen. Aber es lohnt es sich, diese Unterschiede zu erkennen. Okay, auf diesen Punkt fahre ich jetzt schon sehr lange. Jedenfalls solltest du dir klar machen, wir wissen, das Einzige, was wir wissen, ist es, dass wir nichts wissen. Und das ist eine grundsätzlich gute Haltung. Und der niedrigste Grad der Evidenz, wo wir noch von Evidenz sprechen können, nochmal, um den Punkt jetzt zu beenden, ist ein Leitartikel oder ein Expertengutachten. Nicht die Facebook- und Instagram-Kommentarsektion. Ganz heikel. Ganz, ganz heikel. Und besonders nicht der Kommentar von jemand auf der Arbeit. Das Thema beim Essen und beim Thema Fitness ist natürlich das Problem, dass wir alle schon immer essen. Dass wir alle uns irgendwie schon immer ein bisschen bewegen und alle irgendwie schon immer ein bisschen mit Sport in Berührung waren. Und jeder eine Meinung dazu hat. Aber eine persönliche Meinung taucht nicht mal auf der Pyramide der Evidenzbasis auf, weil es ein Furz im Wind ist. So, Sophie, jetzt wird aber langsam ein bisschen spannender. Jetzt geht es, wenn wir also uns dem nähern und ich zum Beispiel eine Meta-Analyse auf Instagram oder Social Media präsentiere zu einem bestimmten Thema oder eine Auswertung oder dergleichen, zum Beispiel zum Thema Zucker oder zum Beispiel das Thema Süßstoff. Nee, das ist das Thema, was immer für Reibung sorgt. Immer. Oder intermittierendes Fasten und dass Fasten ja viel gesünder wäre. Und. Oder, ja, ich höre auf. Kommen wir zu dem Schönsten. Und da musst du aufpassen, dass du das selber nicht im Denken hast. Zu dem schönsten Gegenargument und dem, der wahrscheinlich mit am meisten verwendeten manipulativen Rhetorik, des meistverwendeten manipulativen rhetorischen Stilmittels, dem Strohmann-Argument. Was ist ein Strohmann-Argument? Ein Strohmann-Argument ist ein Scheinargument, um die ursprüngliche These zu entkräftigen, ohne gleichzeitig ein echtes Gegenargument zu liefern. Es ist also ein rhetorischer Trick, um die Hauptthese so zu verdrehen, dass sie unglaubwürdig ist, ohne sie wirklich zu entkräftigen. Das ist, du kannst einfach mal dir den Gefallen tun und durch mein Instagram durchgehen. Also siat_fitness. Geh gerne durch und guck dir diese Themen an, die sich besonders mit diesen heiklen Themen beschäftigen. Gesundheit, intermittierendes Fasten, Zucker, Süßstoffe, Fett verlieren, Kohlenhydrate und. Und du wirst einen Haufen Strohmann-Argumente finden. Beispiele. Also ich gebe dir Beispiele, um das zu erklären. Ich habe jetzt hier einen Screenshot und zwar ging es eben genau darum, um Zucker. Das Gegenargument ist es, also meine These ist, die These, die die Studie zeigt und mehrere Studien gezeigt haben, die ich präsentiere, lautet, Zucker ist nicht der kausale Ursprung für eine ungewollte Gewichtszunahme und Zucker isoliert betrachtet macht auch nicht krank. Es ist das Übergewicht, es ist der Überkonsum der Kalorien, welche über einen langfristigen Zeitraum krank und dick machen. Zucker per se nicht. Und das, dazu stehe ich, also das ist klar, Zucker per se macht nicht dick. Es sind die, natürlich, so, jetzt müsste man darüber nachdenken, okay, welche Lebensmittel esse ich, dass sie zum Beispiel nicht reich an Fett und Zucker sind, dass ich mich da nicht so stark dran überesse, nicht so stark in den Kalorienüberschuss komme. Wenn ich aber meine Kalorienzufuhr im Check habe und mich auch sonst sehr gesund ernähre, ne, jetzt fange ich schon an, ein Strohmann-Argument nach dem nächsten langsam zu entkräftigen, weil das immer in den Köpfen aufploppt, dann wird etwas Zucker kein Problem sein. Wir haben auch Punkt gleich Nummer 4, das geht auch Hand damit in Hand. Nichtsdestotrotz kommt der Kommentar. Glaubst du den Quatsch wirklich? Also auch, ne, erstmal fettes Name-Dropping, um erstmal den Frame zu setzen. Zucker macht dick und krank. Punkt. Wenn du willst, kann ich dir auch erklären, warum. Mein Kommentar wie immer. Bitte erkläre es mir und belege deine Aussage mit Studien, Evidenzgrad, die einen klaren kausalen Zusammenhang beweisen. Danke, meine Nachricht. Antwort: Überlege dir mal, warum die Industrie bei ihren Nahrungsmitteln so viel Zucker nutzt und was das mit den Menschen macht, besonders was es im Gehirn auslöst, dann kommst du auch darauf, dass Zucker krank macht. Punkt Nummer 1. Er ignoriert komplett das, was ich gesagt habe. Oder sie. Weiß ich nicht, wer es geschrieben hat. Ist in anonym, synonym. Also Strohmann-Argument. Er bringt auf einmal ganz andere Punkte mit in die Gleichung. Nochmal hier, um die ursprüngliche These zu entkräftigen, ohne ein echtes Gegenargument zu liefern, weil er keins hat. Ich bitte ihn, mir den kausalen Zusammenhang zu erklären, wie der Zuckerkonsum dick macht und das mit einem Evidenzgrad zu belegen. Kann diese Person nicht. Also bedient sie sich des meisten manipulativen Tricks der Rhetorik, dem Strohmann-Argument. Er möchte mich entkräftigen, ohne mein Argument zu widerlegen. Und er kommt mit im Grunde einer bösen Weltanschauung umher, die sagt, überlege dir mal, warum die Industrie bei ihren Nahrungsmitteln so viel Zucker nutzt. So, das ist also die böse Nahrungsmittelindustrie, die viel Zucker macht, Zucker benutzt und das soll auf einmal dick machen. Also das ist auch schon kein Argument, was in sich schlüssig ist, weil die Nahrungsmittelindustrie, das Ziel ist es, wie von jedem Unternehmen, viel zu verkaufen. Und wenn mit Zucker angereichte Lebensmittel leckerer schmecken und die sich dadurch mehr verkaufen, weil die Leute es mehr essen, dann ist das grundsätzlich ein Weg, den bestimmte Lebensmittelhersteller einschlagen, weil sie mehr verkaufen wollen. Deswegen werden eventuell süßere Produkte produziert. Nicht, weil sie dick machen. Also was hat jetzt ein Lebensmittelhersteller davon, wenn jemand dick wird? Wir brauchen nicht darüber reden, dass der Überkonsum von manchen Lebensmitteln durchaus eine ungewollte Gewichtszunahme durchaus fördern können und dass man von bestimmten Dingen weniger essen sollte und von anderen Dingen ein bisschen mehr essen soll. Was jetzt diese Person zum Beispiel wieder nicht weiß, ist, jetzt geht es schon weiter, was es im Gehirn auslöst. Also jetzt kommt das zweite Strohmann-Argument und diese Person möchte sagen, es macht süchtig, ne? Was es im Gehirn auslöst, so wie Dopamin, Drogen, das ist was jetzt, wird jetzt nicht direkt gesagt, aber es steht jetzt ja quasi zwischen den Zeilen. Dann kommst du auch darauf, dass Zucker krank macht. Also er wirft jetzt mit zwei Dingen um sich, ohne eine wirkliche Aussage zu treffen oder um auf das einzugehen oder meine ursprüngliche These grundsätzlich zu widerlegen. Das ist ein Strohmann-Argument. Ich kann das ganz kurz entkräftigen. Warum wird in Lebensmitteln Zucker eingesetzt? Habe ich eben schon gesagt, aber das ist nicht das Hauptproblem. Niemand ist süchtig nach Zucker. Die Eskalation quasi, der Klimax der wahren Zuckersucht wäre dann ja, dass Menschen mit purem Zucker rumrennen, mit so einer Zuckertüte und den Zucker in Löffeln in sich hineinstopfen. So wie Menschen ja auch direkt Kokain nutzen und direkt Tabak rauchen oder direkt puren Alkohol trinken. Also nicht ganz pur, aber sehr, sehr, sehr starken Alkohol, weil das wirklich, wirklich extrem stark süchtig machende Dinge sind. Niemand, schreib mir bitte, ob du jemals irgendjemand gesehen hast, der wirklich gerne puren Zucker isst. So wirklich sagst du, ich habe jetzt gerade Arbeitspause, ich hole jetzt hier meinen Zucker raus und ich löffel den jetzt. Ist ja kompletter Blödsinn, ist ja kompletter Bullshit. Macht ja keiner. Gibt es deswegen Lebensmittel, jetzt kommt wieder das nächste Strom-Argument. Es gibt Lebensmittel, die sind süchtig machen, das stimmt. Und die 5 süchtig machendsten Lebensmittel sind Pizza, Kekse, Eis, Oreos und Schokolade. Danach kommt Käse und Nüsse. Was haben all diese Lebensmittel gemeinsam? Sie sind reich an Kohlenhydraten, ja, Zucker, reich an Nahrungsfett, reich an Salz und je nachdem reich an Umami. Das ist so ein bisschen fleischiger, salziger Geschmack. Vor allem aber die Kombination aus Zucker, also einfachen Kohlenhydraten und Fetten, sind Lebensmittel, die sehr, sehr, sehr süchtig machen. Und das ist eine Kombination, die so in der Natur nicht vorkommt. Beziehungsweise nur sehr, 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 sehr selten vorkommt. Du kannst mal kurz überlegen, fallen dir Lebensmittel ein, die reich an Kohlenhydraten, also Natur, unbelastet, unverarbeitet, die reich an Kohlenhydraten sind, in ihrer Zusammensetzung, in ihrer Makronährstoffzusammensetzung und gleichzeitig reich an Nahrungsfett. Typischerweise sind Lebensmittel entweder reich an Kohlenhydraten, reich an Kohlenhydraten und Protein, reich an Protein, reich an Protein und Fetten oder reich an Nahrungsfett. Aber so gut wie nie haben wir die Kombination aus reich an Nahrungsfett und im selben Verhältnis reich aus Kohlenhydraten. Öle, komplett nur Fette. Obst, fast nur ausschließlich Kohlenhydrate und Zucker. Avocado, ausschließlich Nahrungsfett. Dann haben wir Lachs, Fleisch, Fett und Protein. Oder aber Linsen, Kohlenhydrate und Protein. Oder Nudeln, Kohlenhydrate und ein bisschen Protein. Und. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Einige dieser wenigen Ausnahmen ist die Cashew-Nuss, also Cashew-Nüsse. Cashew-Nüsse sind reich an Kohlenhydrate und reich an Fetten. Und weißt du was? Die sind verdammt lecker und sind extrem süchtig machend. Davon kann man sehr schnell, sehr viel, sehr gerne essen. Denn die sind hoch in Kalorien, sind anscheinend sehr belohnend für uns, diese Kalorien, diese Nahrungsmittel auf uns zu nehmen, weil sie viele Kalorien beinhalten und das checkt unser Körper, sind sehr lecker, alles klar, wunderbar, bitte isst mehr davon, das hat viel Energie, das sichert unser Überleben, bitte schaufel dich jetzt zu damit. Natürlich, wenn man jetzt verarbeitete Lebensmittel hat, dann packt man das zusammen und dann scheint irgendwas hier auszusetzen bei uns Menschen und wir können davon immer mehr und immer mehr und immer noch mehr essen. Das liegt aber nicht am Zucker, das liegt auch nicht am Fett, das liegt auch nicht am Salz, aber das liegt an allem zusammen. Und das kann dann natürlich zu einem Problem werden. Aber jetzt aus so seiner These, warum glaubst du, überleg dir mal, warum die Industrie bei ihrer Nahrungsmittel so viel Zucker zusetzt, bla bla bla, und was es mit den Menschen im Gehirn auslöst. Andere Studien zeigen zudem ganz klar, dass ein gewisser Zuckerkonsum und ein Konsum von Süßigkeiten einen gewissen Dopaminausstoß zur Folge hat, wie auch ganz vieles anderes im Leben, dass es jedoch absolut lächerlich ist, das mit einem Drogenvergleich oder einem Drogenkonsum gleichzustellen, und Zucker macht auch nicht süchtig. Wie gesagt, sonst würde es Menschen geben, die mit purem Zucker rumrennen und Zucker in sich hineinstopfen. Also, das ist ein Strohmann-Argument. Ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht, denn häufig verbirgt sich auch ein Strohmann-Argument im sogenannten Name-Dropping. Also, ich bin jetzt dies oder jenes und deswegen habe ich recht. Klassisches Name-Dropping. Und das ist wirklich richtig peinlich. Das ist wirklich richtig, richtig peinlich. Also, es ging ein anderer Beitrag, den ich auf YouTube gepostet habe. Das Thema ist, wie man die Testosteronwerte steigert. Da gab es eine schöne Studie, die Studie, die da heißt Manipulation of Dietary Intake on Changes in Circulating Testosterone Concentrations. So, das ist eine wunderbare Auswertung diverser Studien. Ich kann mal hier kurz runterscrollen, ich habe die nämlich gerade offen. das ist eine Auswertung von 189 Studien, eine Zusammenfassung von 189 Studien, die sich einzeln und allein mit der Frage beschäftigt hat, wie kann man oder welche Faktoren führen zu höheren Testosteronwerten und zu einer höheren Konzentration von Testosteron im Blut. So, und eines der Punkte, die ich gesagt habe, ist es, beziehungsweise die ich zitiert habe aus der Studie, Entschuldigung, ich muss korrekt bleiben bei meiner Wortwahl, dass wir eine gewisse Menge an Cholesterin über die Nahrung aufführen wollen. So, jetzt kommt das Strohmann-Argument verkleidet im Name-Dropping. Also, der YouTube-Account heißt Dakinsanji, keine Ahnung. Aufnahme von Cholesterin, Fragezeichen, wie lachhaft. Also auch wieder hier der Frame. Ne, das ist auch so ein Muster, was ich immer wieder durchziehe. Das ist der Frame. Der eine schreibt, glaubst du den Quatsch wirklich? Der andere schreibt, wie lachhaft. Also, ne, will mich lächerlich machen. Das ist der Frame, der gesetzt wird. Liebe Grüße aus der Ökotrophologie. Also, Strohmann-Argument im Sinne davon, nochmal hier, ein Scheinargument, um die ursprüngliche These zu entkräftigen, ohne ein echtes Gegenargument zu liefern. Da wurde nichts gesagt. Das Einzige, was gesagt wurde, ist, dass es lachhaft ist, was ich sage. Also will mich lachhaft, lächerlich machen, lächerlich ziehen. Strohmann-Argument. Und dann Name-Dropping, liebe Grüße aus der Ökotrophologie. Ich will mich übrigens nicht rechtfertigen. Ich weiß nur, dass, wenn man das nicht weiß, wenn man diese manipulativen Techniken nicht kennt, der Rhetorik, dann fällt man darauf rein. Und davon möchte ich dich ja bewahren. Ganz einfach, und das ist so traurig, weil ich kenne einen Ökotrophologen, das ist der Simon Gödicke. Und der Simon Gödicke ist in meinen Augen einer der intelligentesten Menschen, und ich kenne niemanden, der so evidenzbasiert arbeitet wie Simon Gödicke. Und dass die beiden Menschen diesen selben Titel haben, ist eine Schande für unseren Simon Gödicke. Nichtsdestotrotz, sie haben den gleichen Studiengang. Also es ist wirklich, wer Ökotrophologie studiert hat, nicht schlecht. Der hat wirklich ein heftiges, intensives Studium hinter sich. Also umso trauriger ist dieser Kommentar. Name-Jogging. Liebe Grüße aus der Ökotrophologie. Mein Gegenkommentar war, vielleicht solltest du die Studie einfach selbst lesen und dich nicht hinter deinem Titel verstecken. Ich bin mir sicher, die 2 Minuten wirst du haben. Wir gehen das jetzt in Echtzeit durch. Nur damit du das mal gehört hast. Ich sitze hier gerade am Computer. Wir gehen jetzt einfach auf Google und geben den Namen der Studie ein, der auch ganz klar ersichtlich ist in dem Beitrag, den ich gepostet habe. Manipulation of Dietary Intake on Changes. So, da ist die Studie. Es hat jetzt ungefähr 10 Sekunden gedauert. In Circulating Testosterone Concentrations. So, wunderbar. Jetzt drückst du Steuerung F. Ja, dann kannst du die ganze Studie durchsuchen und suchst nach Cholesterin. Also nur die ersten 3 Buchstaben, sind auf Englisch, Amerikanisch. Cholesterol ist quasi das Wort für Cholesterin. Ist alles auf Englisch. Wunderbar, dass ich das alles immer schön übersetze. Dann ist es auch für jeden verständlich. Jetzt hast du ja alle Suchvorschläge, also jede Zeile gekennzeichnet, wo Cholesterin in dieser Studie gekennzeichnet ist. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt unter Punkt 2.2. Also, während ich gerade gesprochen habe, habe ich es live gesucht, also nochmal 10 Sekunden auf Top. Wir sind jetzt bei 20 Sekunden. Und dann finden wir bei Punkt 2.2 High-Fat Diets and Dietary Fats. So, jetzt geht's weiter. For the hormonal system to function optimally, fat becomes an important macronutrient as it's the backbone for steroid hormone production. Also wir brauchen einen gewissen Anteil an Nahrungsfetten in der Ernährung, um Steroidhormone wie Testosteron natürlich produzieren zu können. Und immer der Link der Studie dahinter. Es ist eine systematische Auswertung. Immer einen schönen Link zur Studie dahinter, die das herausgefunden hat. Es ist keine Meinung. The minimum recommendation for dietary fat consumption should not below 25% for both the general and the athletic population. Ne? Davor habe ich auch schon mal gewarnt. Low-Fat, absolutes Low-Fat ist auch nicht the way to go und ist nicht die Lösung. Weiter geht's. Cholesterol, a dietary fat component, is one of the building blocks for testosterone production. Weiter. Considering that high-fat diets increase cholesterol levels, increases in dietary fat consumption have been suggested to potentially result in an increase in testosterone production. Allein dieser Abschnitt hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Studien, die das zitiert haben. Diesen ganzen kleinen Abschnitt, der ist durch 5 Studien wieder belegt. Die lese ich jetzt nicht alle vor, das ist alles langweilig. Guck sie gerne selber an. Jetzt frage ich mich, wie kann man ernsthaft Wissenschaftler sein und sich als Ökotrophologe schimpfen und nicht das herausfinden, was meine kleine Schwester in 2 Minuten herausfinden kann, wenn man einfach nicht diese engschönige Weltanschauung hat und sich nicht auf seinen Titel einen runterholt und nicht ein Strohmann-Argument nach dem nächsten um sich wirft? Ist mir unverständlich. So, wo ist jetzt Cholesterin drin? In Avocado zum Beispiel. Ein bisschen in Hühnchen, ein bisschen in Magerquark. Ich bin kein Wissenschaftler. Bin ich nicht. Habe ich nicht. Vielleicht bin ich irgendwann einmal, dass ich da dieses Name-Dropping-Spiel mitspielen kann. Dass ich mitwichsen kann, sozusagen. Sag ja, ich bin auch Doktor der Ökotrophologie. Und es war traurig, weil ich wirklich zum Beispiel von Menschen wie Simon unfassbar viel halte. Und weil Menschen, die sich so verhalten, ihren Titel komplett in den Dreck ziehen. So, Punkt Nummer 3. Strohmann-Argument. Erkenne, was ein Strohmann-Argument ist. Es ist ein Scheinargument und ein rhetorischer Trick, um die Hauptthese so zu verdrehen, dass sie unglaubwürdig ist, ohne ein echtes Gegenargument zu liefern. Zum Beispiel in Form eines falschen Frames, einer Form des Name-Droppings, wie wir sie hier gerade gesehen haben, oder grundsätzlich, wie wir es in dem ersten Kommentar gesehen haben, mit der Nahrungsmittelindustrie oder das zuckersüchtig machen würde. Auch wieder kein wirkliches Gegenargument geliefert. Punkt Nummer 4, der letzte Punkt für diese Podcast-Episode, ist das Schwarz-Weiß-Denken, Also das ist die letzte Ebene. Und dass man es möglichst vermeiden sollte, von einem Extrem ins nächste zu springen. Hier sind auch ganz viele ganz vorne mit dabei, mir die Worte im Mund umzudrehen. Und wenn ich zum Beispiel sage, Zucker macht nicht dick und krank, dann ist die Aussage, dann kann ich also den ganzen Tag nur Süßigkeiten in mich hineinstopfen. Habe ich niemals gesagt, werde ich niemals sagen, ist auch niemals meine Empfehlung, hat auch nie irgendwer irgendwann mal gesagt. Das Einzige, was stimmt, ist, dass Zucker nicht kausal dick und krank macht. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass man sich permanent nur von Zucker und nährstoffarmen Lebensmitteln ernähren sollte. Hat nie irgendwann einer gesagt. Das ist natürlich aber trotzdem das, was die menschliche Natur sehr gerne macht. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, eine Low-Carb-Diät ist nicht besser als eine Diät mit vielen Kohlenhydraten. Wenn man das akzeptiert, dann springen manche Menschen komplett darüber und wollen eine absolute katastrophale Low-Fat-Diät machen. Und wie wir eben schon gesehen haben, wir brauchen ein gewisses Minimum an Nahrungsfett in unserer Ernährung, damit wir gesund sind und optimal hormonell funktionieren können. Nur weil eine Low-Carb-Diät nicht der Weg ist oder nicht der überlegene Weg ist und aus vielerlei Gründen unnötig ist, heißt es nicht, dass Nahrungsfett gemieden werden sollte oder dass Nahrungsfett in irgendeiner Art und Weise etwas Schlechtes ist oder irgendwie sowas dergleichen. Das hat nie irgendwann einer gesagt. Das habe auch nie ich nicht gesagt. Und auch wenn ich sage, wenn ich zum Beispiel sage, aspartamhaltige, kalorien- und zuckerfreie Getränke sind ein guter Weg, weil wir das in den Studien sehen, ein guter Weg, um den Hieb nach Süßem zu minimieren und so eine Fettverlustphase zu überstehen, den Körperfettanteil zu reduzieren und so die ganzen gesundheitlichen Vorteile eines niedrigen Körperfettanteils für sich in Beschlag zu nehmen, dann habe ich noch nicht gesagt, dass 100% der Flüssigkeitszufuhr aus Cola Zero kommen soll. Nie. Oder dass ich dagegen bin, dass man Wasser trinkt oder dass Wasser eine reale Option ist. Habe ich nie gesagt. Natürlich würde ich dir raten, mehr Wasser zu trinken als Coke Zero. Ja, Tatsache. Bin ich der Meinung. Habe ich auch nie irgendwann was anderes behauptet. Aber ich behaupte, dass etwas Coke Zero nicht schädlich ist, sondern ganz im Gegenteil eher förderlich sein wird. Und das sehen wir in diversen Studien, die ich auch in der Vergangenheit schon vorgestellt habe. Und in Studien haben wir beobachtet, dass wenn man mit Dingen wie Coke Zero arbeitet, dass eben das Bedürfnis nach Süßem in dem Maße stillt, dass man weniger Heißhunger hat, dass man weniger Kalorien konsumiert und weniger stark kalorienhaltige, zucker- und fetthaltige Süßigkeiten konsumiert, was dann sicherstellt, dass man die kausale Ursache für den Fettverlust erreicht, nämlich ein Kaloriendefizit. Also bitte, was auch immer du siehst, was auch immer du für Ratschläge hörst, was auch immer du für Studienergebnisse siehst, bitte spring nicht von einem Extrem ins nächste. Nur weil ich sage, dass man kein Cardio-Training zum Fettverlust machen braucht und dass es auch gesundheitlich nicht problematisch ist, kein Cardio-Training zu machen, heißt es nicht, dass ich grundsätzlich kollektiv gegen das Cardio-Training bin oder dass ich irgendwen verbannen würde oder sagen, in der Challenge oder so, wenn jetzt jemand sagt, ich gehe jetzt aber eigentlich ganz gerne joggen einmal die Woche, dass ich das als problematisch betrachte. Überhaupt nicht. Problematisch betrachte ich Cardio-Training dann, wenn es einen ganz großen inneren Widerstand gibt, Cardio-Training zu machen, wenn man glaubt, dass Ausdauer und Cardio-Training der einzige wäre, Fett wegzubekommen und man nicht die Ernährung im ersten Schritt sich anschaut und betrachtet. Denn das ist der viel größere Hebel und exzessives Cardio-Training, haben wir in Studien beobachtet, oder wurde in Studien beobachtet, wird den Hunger anregen und ein hoher Hunger führt grundsätzlich eher dazu, dass man wieder mehr Kalorien konsumiert, was dann auch wieder das Kalorien- oder das Vorhandensein eines Kaloriendefizites erschweren wird. Also bitte nicht von einem Extrem ins nächste springen. So, das war jetzt ganz schön lange. So lange wollte ich diese Podcast-Episode gar nicht machen. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Die vier Gedankenstrukturen, die unfassbar wichtig sind, die es dir erlauben, eine bessere Weltansicht zu haben und eine klarere, eine sichtbarere Weltanschauung, die vermutlich zu deutlich besseren Resultaten führen wird. Punkt Nummer 1. Anzuerkennen den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Korrelation ist die Begleiterscheinung, während die Kausalität der wahre Ursprung ist, die wahre A-B-Verknüpfung. Punkt Nummer 2. sich immer den Grad der Evidenz anschauen. Der höchste Grad der Evidenz, den wir besitzen, ist die Meta-Analyse. Niedrigste ist ein Expertengutachten. Und nicht erwähnenswert sind Facebook- und Instagram-Kommentare in der Regel. Punkt Nummer 3 ist das allseits beliebte, am meisten eingesetzte Strohmann-Argument. Kenne dieses rhetorische Manipulationsmittel, entlarve es und sehe, wann und wie jemand mit Strohmann-Argumenten arbeitet. Und Punkt Nummer 4, verfalle nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken und springe bitte nicht von einem Extrem ins nächste. In diesem Sinne, ich verabschiede mich für diese Podcast-Episode. Falls dir das hier gefallen hat, falls dir das hier weiterhilft und diese Form des Zurückkotzens aus dem Wald, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dir die 2-3 Minuten Zeit nimmst, kurz auf iTunes gehst, mir eine Bewertung dalässt, gerne eine positive, und mich wissen lässt, was du davon denkst, was du über diesen Podcast denkst, ob er hilfreich für dich ist. Das ist ein bisschen Dopamin für mich und einer der kausalen Ursprünge, warum ich gerne diesen Podcast mache. Also, in diesem Sinne, bleib skeptisch, bleib kritisch, bleib offen für Neues, bleib anabol und progressiv, bleib gesund und munter, und dann hören wir uns hoffentlich gesund und munter nächste Woche wieder mit der nächsten Episode. Alles klar, bis dahin, dein Zart, ich bin raus für heute. Ciao.